philosophischen Richtung gewidmet ist, deren Ursprung mehr als 2000 Jahre zurück ins alte Griechenland reicht, die Stoa. Diese philosophische Strömung, die um circa 300 vor Christus in Athen entstanden ist und im kaiserlichen Rom eben den ersten zwei Jahrhunderten nach Christus ihre höchste Blüte erreicht hat, erlebt in jüngster Zeit eine erstaunliche Popularität. Begriffe aus der Stoa wie Gelassenheit oder Seelenruhe haben Konjunktur und eine fast schon unübersichtliche Ratgeberliteratur mit Bezug zur Stoa mit Titeln wie Die Kunst des stoischen Lebens oder Der tägliche Stoiker, 366 Betrachtungen über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil, stehen ganz oben auf den Bestsellerlisten. Offenbar versuchen immer mehr Menschen, ihre eigene Lebensführung stoisch auszurichten. Für uns war dieses überraschende, breite Interesse an der stoischen Philosophie Anlass, diesen Abend zu veranstalten und dabei der Frage nachzugehen, was es mit diesem Revival eigentlich auf sich hat. Wie ist diese Popularität zu erklären? Wie ist es möglich, dass ein antikes philosophisches Lehrgebäude auf Menschen des 21. Jahrhunderts eine derartige Faszination ausübt? Ist die Stoa die schlechthinige Philosophie für stürmische Zeiten, wie der Titel unserer Veranstaltung behauptet, und deshalb für uns, die wir immer mehr mit Unsicherheiten, Konflikten und Katastrophenszenarien konfrontiert sind, so attraktiv? Oder wird mit ihr nur der Glücks- und Selbstoptimierungsimperativ neoliberal verfasster Gesellschaften philosophisch geadelt? Und vor allem, was heißt es überhaupt, Stoiker zu sein oder stoisch zu leben? Was sind denn wirklich die Grundlehren der Stoa und was können wir heute noch von den Stoikern lernen? Wir haben dazu zwei ausgewiesene Kenner der antiken und besonders der stoischen Philosophie zu uns eingeladen, Anna Schriefel und Karl-Heinz Hülser, die ich gemeinsam mit ihm, meine Damen und Herren, herzlich begrüße. Ich darf die beiden Vortragenden kurz vorstellen. Karl-Heinz Hülser hat Philosophie, Theologie und klassische Philologie und Soziologie studiert. Von 1986 bis 2023 hat er antike und mittelalterliche Philosophie an der Universität Konstanz gelehrt, von 2005 bis 2009 parallel dazu an der Universität Jena. Sein Hauptwerk ist die vierbändige Sammlung Übersetzung und Kommentierung der Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Anna Schriefel hat Philosophie und klassische Philologie in München studiert. Sie wurde mit einer Arbeit über Platon promoviert und arbeitete anschließend zu Aristoteles und den Stoikern. Seit 2023 ist sie Professorin für Geschichte der Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie ist Verfasserin der sehr empfehlenswerten Einführung in die stoische Philosophie, erschienen bei Reclam, und wie auch andere Bücher von Stoikern wie Seneca, Marc Aurel und Epiktet draußen am Büchertisch im Foyer, Büchertisch der Buchhandlung Cervantes, erhältlich. Noch ein paar Worte zum Ablauf des heutigen Abends. Anna Schriefel und Karl-Heinz Hülser werden mit zwei circa 20 bis 30 Minuten langen Vorträgen die Grundzüge der stoischen Philosophie vorstellen. Und dann werden die beiden ein Gespräch auf dem Podium führen. Und anschließend werden Sie, meine Damen und Herren, wie immer bei den Tangenten, Gelegenheit haben, Fragen an die Vortragenden zu stellen. Den Beginn wird Anna Schriefel machen. Sie wird über die Ethik der Stoiker sprechen und die darf sie gleich an den Tisch hier bitten und wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, einen anregenden Abend. Danke.
Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Vielen Dank überhaupt für die Einladung hierher. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Ich bin jetzt nämlich im Urlaub. Ich habe heute noch diesen Termin, am Montag noch einen anderen. Dann habe ich frei. Ich bin mit meinem Partner und mit meinem Kind hier. Mein Partner ist Tiroler. Deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir so einen Vorwand hatten, jetzt nach Vorarlberg zu kommen. Ich freue mich auch deswegen, weil der Abend mir Gelegenheit gibt, endlich Karl-Heinz Hülser kennenzulernen, den ich nämlich bis heute vor zwei Stunden nicht kannte. Also ich bin ihm zumindest persönlich nie begegnet. Ich kannte natürlich seine Werke und habe seit Jahren mit ihm gearbeitet, bin seit kurzem auch in E-Mail-Austausch mit ihm, aber ich habe ihn persönlich nicht getroffen. Ein weiterer Grund für mich, mich jetzt kurz zu fassen, weil ich schon ungeduldig warte auf seinen Vortrag jetzt gleich.
Aber es geht mir genauso mit dem Kennenlernen.
Ich lade Sie ein ins 5. Jahrhundert vor Christus. Das ist 200 Jahre bevor die historische Philosophie überhaupt entstand. Aber ich wollte Ihnen ganz kurz zum historischen Rahmen etwas sagen. Also wir sind hier im 5. Jahrhundert vor Christus im antiken Mittelmeerraum. Jedenfalls ist auf dieser Karte ein Teil vom antiken Mittelmeerraum. Es fehlt ein bisschen was hier im Westen. Alles, was rot markiert ist, sind griechische Siedlungen. Und dann sehen Sie hier, dass diese griechischen Siedlungen, ich darf nicht weg vom Mikrofon gehen, dass diese griechischen Siedlungen nicht nur in dem Gebiet sind, das das heutige Griechenland ist, sondern auch im Süden von Italien und an der kleinasiatischen Küste der heutigen Türkei. Das sage ich immer sehr gerne. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal sagt, Athen ist die Wiege Europas, sagen Sie bitte nein. Die Türkei, die kleinasiatische Küste, ist der Geburtsort der griechischen Philosophie. Philosophiert wird nämlich vor allem dort und im Süden von Italien, und das hat auch Gründe. Nämlich, dass die Orte, die es dort gab, in sehr engem Kontakt standen zu Zivilisationen, die sehr viel älter waren als die griechische. Insbesondere war der Kontakt eng zu Ägypten und zu anderen Hochkulturen, die es in diesem Raum gab. Ungefähr zur Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus zieht die Philosophie dann nach Athen. Athen wird die neue Kulturhauptstadt der Philosophie im antiken Mittelmeerraum. Und das ist dann auch die Zeit, in der Sokrates beginnt, in Athen sein Unwesen zu treiben. Sokrates ist zweifelsohne der wichtigste Philosoph der griechischen Antike, und das ist bemerkenswert, denn er hat nichts geschrieben. Er hat stattdessen, wir kommen gleich noch auf ihn zurück, er hat stattdessen mit Gesprächen seine Mitbürger zum Wahnsinn getrieben. Okay, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus in Athen. Sie sehen, Griechenland ist aber trotzdem immer noch eine Ansammlung relativ autonomer, vereinzelter Siedlungen von Stadtstaaten. 100 Jahre später hat sich das Bild drastisch verändert. Griechenland ist jetzt unter makedonischer Herrschaft.
Ich hätte eine Bitte, könnten Sie den Tisch einen Meter nach rechts stehen, dann würde ich die Bilder auch sehen.
Ich mache, was Sie möchten, natürlich.
Ach, Sie wollen den Tisch nach dort?
Nach rechts.
Geht jetzt?
Was immer Sie möchten. Sie können bestellen, wir liefern. Okay. An dieser Stelle ein großes Dank an die Technik. Griechenland ist jetzt nicht nur unter makedonischer Herrschaft, also unter einer singulären Herrschaft, sondern Alexander hat das Reich auch zu einem Weltreich ausgedehnt. Sie sehen hier, in wahnwitzigen Feldzügen hat er das Perserreich zerschlagen, Teile von Ägypten erobert und ist im Osten bis nach Indien gelangt. Er hat auch Exkursionen nach Indien vorgenommen, aber erobert hat er sozusagen nur die Gebiete bis zur Grenze, bis zum Indus. Im Norden des östlichen Teils reicht das Reich bis zum Hindukusch, bis zum Norden von Afghanistan. Das alles ist Griechenland in dieser Zeit. Griechenland ist ein Weltreich, griechisches Weltsprache in dieser Zeit. Dieses Reich zerteilt sich unter seinen Nachfolgern, aber besteht als griechisches Großreich noch weiter fort. Und genau in dieser Situation entsteht in Athen die griechische Philosophie. Das heißt, in sehr besonderen politischen Umständen. Die Philosophie, wie Sie hier auf dieser Folie sehen, die stoische Philosophie entsteht ungefähr 300 vor Christus. Das ist 100 Jahre, nachdem ein Athener Volksgericht Sokrates zum Tod verurteilt hat. Es ist interessant, zu was die Demokratie alles fähig ist. Sokrates ist aber zweifelsohne der wichtigste Einfluss für die Stoiker geworden, und zwar unter anderem dadurch, wie er mit diesem Todesurteil umgegangen ist. Er sagt nämlich, zumindest wenn wir der Überlieferung glauben können, er hat ja selbst nichts geschrieben, er sagt nämlich der Überlieferung bei Platon zufolge, dass selbst in seiner Situation der Tod nichts Schlechtes ist. Er zeigt sich weder enttäuscht noch verängstigt über das Todesurteil, sondern er sagt stattdessen, es wäre Quatsch, den Tod zu fürchten, weil wir ja gar nicht wissen, ob er wirklich ein Übel ist, ob er uns wirklich schadet. Und diese Haltung ist für die Stoiker maßgeblich geworden, nicht nur als Einstellung zum Tod, sondern überhaupt als Grundsatz, wie wir mit unseren Emotionen umgehen sollen. Dahinter steckt nämlich die Annahme, dass wir die Urheber unserer Emotionen sind, dass Emotionen nicht Reaktionen sind auf irgendwelche Ereignisse, auf irgendwelche Widerfahrnisse, sondern Emotionen darauf zurückgehen, was wir denken. Wenn wir denken, der Tod ist ein Übel, dann haben wir Angst vor ihm. Wenn wir uns bewusst darüber werden, dass das gar nicht so klar ist, dann schwindet die Angst. Das zumindest ist der Grundsatz, den Sokrates uns kommunizieren möchte und den die Stoiker zu einem zentralen Element ihrer Ethik machen, nämlich der Grundsatz, Emotionen sind unsere Meinungen. Was bedeutet das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Straßenverkehr. Das ist für viele Menschen sehr emotional. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einparken, ein Auto rast an Ihnen vorbei und nimmt den letzten verfügbaren Parkplatz. Sie denken, was für eine Unverschämtheit, und beginnen sich zu ärgern. Vielleicht beginnen Sie schon wild zu gestikulieren. In dem Moment sehen Sie, die Tür öffnet sich, eine hochschwangere Frau entsteigt dem Wagen, eilt zur Klinik. Sie merken, offenbar haben wir es hier mit einem Notfall zu tun. Ihr Ärger löst sich in Luft auf. Das Ereignis hat sich gar nicht verändert, aber Ihre Meinung über das Ereignis hat sich in Sekundenschnelle gewandelt. Sie merken, dass es gar kein großes Unrecht war, sondern einfach der Situation geschuldet. Meistens ist es nicht so einfach, seine Meinung zu ändern, aber dieses Beispiel zeigt, dass tatsächlich unsere Emotionen mit unseren Meinungen zumindest auf Ängste verknüpft sind. Und das ist der Grundsatz der Stoiker. Sie denken, alle unsere Emotionen sind genau so. Sie sind im Grunde wesentlich unsere Meinungen. Wenn wir unsere Emotionen verändern wollen oder sogar uns von ihnen befreien wollen, was bei unangenehmen Situationen sehr attraktiv ist, dann müssen wir unsere Meinungen ändern. Das ist manchmal schwer, aber es ist möglich. Zu diesem Grundsatz habe ich Ihnen ein paar schöne Zitate mitgebracht, die ich Ihnen vorlese. Das ist jetzt eines von Epiktet, der schon in der spätesten Phase der Stoa gearbeitet und publiziert hat, nicht selbst. Aber das ist eine schöne Zusammenfassung dieser Emotionentheorie. Epiktet schreibt, oder Arian schreibt, er sagt es nicht, er sagt, nicht die Dinge verwirren die Menschen, sondern die Auffassungen über die Dinge. Der Tod zum Beispiel ist nichts Schreckliches, sonst hätte auch Sokrates das gedacht. Was vielmehr schrecklich ist, ist die Auffassung über den Tod, dass er etwas Schreckliches sei. Und jetzt kommt das Wichtige. Wann immer wir verstört, verwirrt oder traurig gemacht werden, wollen wir niemals jemand anderem die Schuld daran geben als uns selbst. Das heißt, unseren eigenen Auffassungen. Nicht die Ereignisse verursachen Emotionen, sondern wir verursachen unsere Emotionen, indem wir eine bestimmte Meinung über die Ereignisse haben. Ganz ähnlich schreibt hier Marc Aurel auch in einer wunderschönen Formulierung, die Dinge selbst berühren keineswegs die Seele und haben auch keinen Zugang zur Seele und können sie auch nicht wenden oder bewegen. Sie wendet und bewegt sich allein selbst. Wenn wir in Aufruhr sind, machen das nicht äußere Ereignisse, nicht mal ein Todesurteil kann das. Nur wir selbst, indem wie wir auf das Todesurteil zum Beispiel reagieren, können unsere Seele bewegen. Dieser Grundsatz, könnten wir sagen, rüstet uns tatsächlich für Krisenzeiten. Sie haben gesehen, in welcher Situation die stoische Philosophie entstanden ist. In einer Situation großer politischer Umbrüche. Wenn wir uns darauf besinnen, dass nicht die politischen Ereignisse uns verstören, sondern nur unsere Meinungen, kann uns das mit Sicherheit helfen, damit umzugehen. Aber ich würde sagen, sie rüstet uns eben nicht nur für Krisenzeiten, sondern sie rüstet uns für das, was uns alle erwartet, einfach weil wir Menschen sind. Für den Tod, für Verluste, für Misserfolge, für Ängste, für alle Dinge, die unangenehme oder überhaupt Emotionen in uns auslösen. Also ja, sie rüstet uns für Krisenzeiten, aber sie rüstet uns eigentlich für das ganz normale Leben. Die stoische Ethik oder zumindest dieses Element, die stoische Emotionstheorie, hat eine sehr interessante Rezeption erfahren im 20. Jahrhundert. Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts gab es nämlich einige Psychotherapeuten, die sich abwenden wollten von der gängigen Methode der Psychoanalyse, der Tiefenpsychologie. Stattdessen wollten sie rationalere, philosophischere Zugänge der Psychotherapie entwickeln. Einer dieser Ansätze wurde entwickelt von Albert Ellis. Der hat die sogenannte ABC-Methode maßgeblich geprägt. Falls Sie in Psychotherapie sind, herzlichen Glückwunsch, Sie kümmern sich um sich selbst. Und falls Sie in Verhaltenstherapie sind, kennen Sie das vielleicht. Diese Methode basiert auf dem Grundsatz, dass wenn wir uns therapieren möchten, wir nicht in unsere Kindheit schauen sollten oder jedenfalls nicht zu sehr, auch nicht in unser Unbewusstes, sondern was wir analysieren und ändern müssen, sind unsere Beliefs, das heißt unsere Meinungen, unsere Überzeugungen, unsere Perspektiven auf die Welt. Der Grundsatz ist, es gibt aktivierende Ereignisse, zum Beispiel etwas passiert im Straßenverkehr oder sie werden zum Tod verurteilt von einem athenischen Volksgericht. Das löst bestimmte Überzeugungen aus, zum Beispiel der Tod ist schrecklich oder das war ein großes Unrecht im Straßenverkehr. Und diese Überzeugung hat Konsequenzen, eben eine bestimmte Emotion oder ein problematisches Verhalten. Wenn Sie Ihre Emotionen oder Ihr Verhalten therapieren möchten, dann müssen Sie Ihre Beliefs ändern. Albert Ellis sagt explizit, dieses Prinzip, this principle, was originally discovered and stated by the ancient Stoic philosophers. Also diese Methode, die er mitgeprägt hat, geht eigentlich auf die antiken Stoiker zurück. Ganz ähnlich sagt das auch Aaron Beck, der als eigentlicher Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie gilt. Ich habe ein Bild mitgebracht, er ist sehr alt geworden. Ich habe diese drei Bilder mitgebracht, damit Sie sehen, dass er seinem modischen Stil treu geblieben ist über die Jahrzehnte. Ja. Also auch er sagt, dass, ich lese es vielleicht vor, the philosophical underpinnings go back thousands of years, certainly to the time of the Stoics, who considered man's conception or misconceptions of events rather than the events themselves as the key to his emotional upsets. Das heißt, der philosophische Hintergrund seines psychotherapeutischen Ansatzes, also der kognitiven Verhaltenstherapie, geht zurück auf die Zeit der Stoiker, die dachten, dass unsere Auffassungen und unsere falschen Auffassungen der Schlüssel zu unseren Emotionen sind. Wenn wir die therapieren wollen, müssen wir unsere Auffassungen verändern. Trotz dieser erstaunlichen Rezeption in der Psychotherapie war die stoische Philosophie im 20. Jahrhundert eigentlich relativ unpopulär. Und das hat sich dann eigentlich erst im 21. Jahrhundert geändert. zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Also es begann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann die intensivere Forschung dazu, aber einer breiten Öffentlichkeit waren die Stoiker eigentlich immer egal. 2009 erschien ein Buch, das das verändert hat. Das ist das Buch von William Irvine, A Guide to the Good Life. Und er macht in diesem Buch Werbung für die stoische Ethik. Er sagt, zu Unrecht findet die Öffentlichkeit die stoische Ethik unattraktiv. Eigentlich ist die stoische Ethik total attraktiv. Sie kann uns helfen, ein schönes, freudvolles, selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Werbung hat funktioniert. Seitdem, also kurz danach, das ist ein Beispiel für einen Psychotherapeuten, der die stoische Ethik alltagstauglich und als Lebenskunst vermarktet. Das sind Bücher, die alle danach erschienen sind. Sie werden immer mehr, noch mehr, ich bin noch nicht fertig. Genau. Ein unüberschaubarer Markt inzwischen von stoischen Lebensratgebern. Ich möchte nur eins herausgreifen. Das ist natürlich der zentrale Autor, Ryan Holiday, mit seiner ersten Publikation The Daily Stoic. Mit diesem Buch hat er seinen Durchbruch geschafft. Es hat sich über 2 Millionen Mal verkauft. Seine anderen Bücher haben sich natürlich auch sehr gut verkauft. Er ist durch das Interesse an Modern Stoicism, am Stoizismus, ist er Millionär geworden. Das erklärt auch, warum so viele andere Leute darüber schreiben, weil natürlich alle wollen etwas von diesem Kuchen abhaben. Wir haben etwas falsch gemacht, weil wir an der Uni sind, wo es andere Gehälter gibt als die für Ryan Holiday. Aber es ist noch nicht zu spät. Wir könnten noch einsteigen. Jetzt wollte ich Ihnen zeigen, um was es Ryan Holiday... Also ich möchte nicht zu kritisch sein, weil die Leute interessieren sich für die Stoiker. Ryan Holiday bedient das Interesse. Aber es ist ganz interessant, was er so macht. Und hier habe ich 2 Zitate mitgebracht. Er schreibt hier, "It's okay to be discouraged. It's not okay to quit." Das heißt, es ist in Ordnung, wenn wir Misserfolge haben, darauf emotional zu reagieren, aber nicht zu sehr, sondern wir dürfen uns davon nicht von unserem Erfolg abhalten lassen. Auch das zweite Zitat, "The best route to success is to be yourself." Also es geht um Karrierecoaching, stoisches Karrierecoaching, und ich bin völlig sicher, dass es hilft, weil die stoische Emotionstheorie uns dabei helfen kann, uns die Misserfolge nicht zu sehr zu Herzen gehen zu lassen. Wir können sagen, wir haben es eh nicht in unserer Kontrolle, Ryan Holiday lesen und einfach weitermachen. Aber das würde sozusagen die These stützen, dass die stoische Philosophie eine Philosophie für Krisenzeiten ist. Bei Ryan Holiday ist sie eben eine Philosophie für Krisenzeiten in ihrer Karriere. Aber jetzt noch ein nachdenkliches Wort zum Schluss meines Vortrags. Es gibt natürlich viel Kritik an dieser modernen Rezeption. Ich finde es eigentlich schön, wenn die Leute sich mit den Stoikern beschäftigen. Aber eine Kritik, die doch irgendwie wichtig ist, ist, dass es so viel unklar bleibt, wenn wir einfach nur die Emotionstheorie herausgreifen. Und zwar auch das Wesentliche der Emotionstheorie selbst. Die Stoiker sagen, Emotionen sind unsere Meinungen. Aber was sind eigentlich Meinungen? Und wie schaffen wir es, von diesen Meinungen wegzukommen? Zu einer richtigen Auffassung der Welt. Also wie schaffen wir es, von unseren verzerrten Wahrnehmungen zu Wissen zu kommen? Das verrät uns die stoische Emotionstheorie in sich selbst nicht. Dazu müssen wir in andere Teile der stoischen Philosophie schauen. Dafür ist heute Karl-Heinz Hülser zuständig. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wissen Sie, wo Ihre Präsentation ist?
Die sind jetzt hier.
Feldkirch. Ist das da?
Ja, ja.
Okay. Und dann noch die Präsentation.
Nee.
Bildschirmpräsentation von Beginn an. Okay.
Ja, meine Damen und Herren, ich betrachte am besten Ihren Vortrag als eine hervorragende Einleitung. Die kann ich jetzt ergänzen, um die anderen Teile der stoischen Philosophie, speziell um eine Einführung in die Logik, dann fehlt aber freilich noch die Physik, also Naturphilosophie, die lassen wir heute weg. Man muss fairerweise hinzufügen, Stoa als Krisenphilosophie war dies immer, aber insbesondere auch in der Neuzeit und dann immer unter den Gesichtspunkten von Ethik, notfalls auch Logik, nämlich mit dem Ziel, in unsicherer Zeit Handlungsmöglichkeiten zurückzukriegen. Und da liegt eine Stelle, die ich sagen würde, sollte man kritisch angucken dabei. Aber gut, das ist wenig für die Lebenspraxis, das ist mehr für Universitätsdiskussionen, weil die kritische Anfrage daran betrifft letztlich die problematische These, dass unsere Welt eigentlich in Ordnung sei, jedenfalls so weit in Ordnung, dass wir sie dahin bringen können, dass sie in Ordnung ist. Aber an sich selbst wäre die Welt in Ordnung. Das ist eine These, die in der antiken Skepsis unterliegt, die auch in der stoischen Naturphilosophie unterliegt und die auch bei den Epikureern zugrunde liegt. Also, man kann, wir sind so ausgestattet, dass wir uns in die Lage versetzen können, dass wir selber in der Welt auch zurechtkommen. Oder an einer Anekdote entlang erzählt, die aus der Antike stammt. Da hat jemand eine Bootsfahrt gemacht, ist durch den stürmischen Wind, und wir haben ja eben die Karte gesehen vom östlichen Mittelmeerraum, da kann es sehr stürmisch werden, und wenn Sie es sich zumuten wollen, dann machen Sie eine Bootsfahrt dort. Sie dreht manchem den Magen um, und wenn viele im Boot sind, dann geht es vielen so. Und dann wird es unerfreulich. Ein alter Stoiker sagte dazu, das Wetter bedrohte mich auch, aber davon stirbt man nicht. Und dann ging es ihm wieder gut. Das ist es eben. Man stirbt davon nicht. Und nicht jedem ist das eine erfreuliche Perspektive. Man lebt weiter. Und warum? Ja, weil man dann denkt, die Welt ist in Ordnung. Da sehe ich also Punkte, wo es lohnt, darüber nachzudenken. Wenn die Welt klein ist, so klein, wie man bis ins 18. Jahrhundert wohl gedacht hat, dann geht das. Aber wenn die unendlich groß wird, wenn der Newtonraum überall weitergeht, in alle Richtungen, und er dann wieder kleiner wird, indem die Welt relativistisch gerechnet wird, dann ist es jedenfalls so groß, dass man nicht ohne weiteres darin zu Hause sein kann. So, aber was kann die Logik dabei helfen? Ein Zweig ist die Erkenntnislehre, haben wir gehört. Bei der Logik haben wir Erstmal das Problem eines Zusammenhalts davon. Ich soll das jetzt steuern? Ah, da ist mein Fahrplan. Ja, die Philosophie und ihre Teile. Die Teile sind nämlich, ach, da kommt der Goethe. Moment. Ja, die Gliederung der Philosophie. Da haben Sie also die Philosophie, die ein Gesamtziel hat, und die hat, so die stoische Einleitungsthese, drei Teile. Da gehen wir gerne schnell drüber weg. Nur, wir gehen deshalb schnell, weil wir das kennen. Da gibt es Logik, da gibt es Ethik und da gibt es Physik. Bei Krosigk, dem Oberstoiker, in der Reihenfolge. Heißt nebenbei, die Physik ist irgendwo das Ziel, das heißt, finde dich in der Welt zurecht und dann ist okay. Aber damit du dahin kommst, musst du zuerst Collegium Logicum, sagte Mephisto, und dann Ethik, die hilft dann dazu, sich seinen Platz in der Welt zu suchen und zu finden. Und am Ende wird alles stimmig über die Physik. Und nun also gliedert die sich so, die Logik zuerst umfasst drei Teile. Hauptsächlich Rhetorik und Dialektik, und daran hängt noch irgendwie die Erkenntnislehre, das ist in den Quellen etwas unsicher, ob sie dazugehört oder nicht. Der Grund für die Unsicherheit ist, dass es unsere Vorstellungen sind, aus denen die sprachlichen Bedeutungen hervorgehen, und deren Status ist ein bisschen unsicher. Platon hat vorgeschlagen, die Ideen damit zu verbinden, aber die Ideen sind außerhalb von Raum und Zeit, und die Ideenlehre von Platon erreicht eigentlich ihr Ziel nicht. Das Ziel ist, Skepsis auszuhebeln und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Weil die Ideenlehre das nicht schafft, sind Alexander der Große lässt grüßen, die Leute nach ihm allesamt der Meinung, es gibt keine Ideen. Und um den Ansatz der Ideenlehre sofort zu kappen, schon beim ersten Anfang, war die einvernehmliche These der hellenistischen Philosophen, alles Seiende ist körperlich. Das war nicht der Materialismus, gegen den Platon im Spätwerk gekämpft hat, sondern es war die These, es sei abwegig, neben Ideen oder mit den Ideen auch noch anzunehmen, dass es eine ideale Wirklichkeit gebe, die von den Gegenständen und den Lebewesen, den Verhältnissen, die wir tagtäglich erleben, verschieden sei und dann trotzdem ideal. Grundlegend anders und ideal, das wollte in die Köpfe nicht rein. Man hat also andere Weltentwürfe organisiert, und da gab es zwei Alternativen. Die einen waren die Epikureer, die gingen ein bisschen 10, 15 Jahre vorher los, und die anderen die Stoiker. Der entscheidende Unterschied, abgesehen von der Ethik, aber in der Sache der entscheidende Unterschied, die Epikureer-Welt ist eine Lego-Welt. Da gibt es Atome, aus denen baut die Welt sich zusammen und hinterher zerfällt sie wieder. Wir sind also, jeder, wie wir hier sitzen, oder stehen, ein Atomverband, der zerbröselt am Ende wieder und darin besteht auch das Sterben. Und weil unser Naturzustand ist, so auseinanderzufallen oder uns zusammenzubauen oder ein Atomverband zu bleiben, so ist, brauchen wir vor dem alle keine Sorge zu haben. Aber eigentlich sind die Beziehungen der Atome untereinander vollkommen zufällig. Nicht? Da ist nichts Stabiles drin. Und der Gegenentwurf kommt von der Stoa mit der Grundthese, dass die Welt zusammengehalten wird wie ein Lebewesen. Und ein Lebewesen hat irgendwie eine Seele, die nämlich im Tod entschwindet und die das Ganze zusammenhält. Ja, und dann muss die Welt mindestens so vernünftig sein wie die Menschen, also eine Vernunftseele. Und ja, da wird es anspruchsvoll. Nicht? Und deswegen ist die stoische Physik hier, die Naturphilosophie, ein schwieriges Ding. Da kommt es drauf an, die Welt in all ihrer Vielfalt als etwas Kohärentes und vernünftig Nachvollziehbares zu denken. Deswegen wird die Physik erst neuerdings aufgearbeitet. Sie haben die Zeitphasen angegeben für die Aufarbeitung der stoischen Philosophie. Tony Long hat damit vor mittlerweile 70 Jahren oder 65 Jahren angefangen. Und dann ging das der Reihe nach. Erst die Logik, dann die Ethik. Jetzt fangen die mit der Physik an. Aber deswegen dauert es so lang, weil die Vernunft in der Welt so umfassend, wie die Stoiker das behauptet haben, das aufzuarbeiten, ist eine noch nicht erfolgreich gelöste Aufgabe. Das ist im Gang. So, jetzt kommen wir also langsam in die Reichweite meines eigentlichen Themas hier. Ich muss schon auf die Uhr gucken, fürchte ich. Der erste Logikbegriff ist der hier, ein Teil der Philosophie. Der zweite kommt hier, denn dass die Rhetorik mit zur Logik und zur Philosophie gehört, ist bedenkenswert, aber nicht selbstverständlich. Ist ja nur rhetorisch, wäre hiernach eine philosophische Würdigung. Also da ist der nächste Fallstrick. Die Erkenntnistheorie, wie gesagt, hängt da dran. Und dann kommt eine Unterteilung der Dialektik in ein Kapitel über das bezeichnende sprachliche Zeichen und ein Kapitel über das bezeichnete, so die ursprüngliche Terminologie. Dazu ein kleiner Ausflug in die Jahrzehnte vor den Stoikern. Die Trugschlüsse sind seit eh und je ein unterhaltsames Thema. Für die Logiker wichtig sind die Trugschlüsse deshalb, weil man damit testen kann, ob ein Regelsystem konsistent ist oder Fehler enthält. Und der Erste, der sich hingesetzt hat und mit Methode untersuchte, ob das Regelsystem, nachdem man in Platons Akademie, ob das also konsistent war, der Erste, der da Untersuchungen angestellt hat, und dafür muss man wirklich am Schreibtisch sitzen und nicht spazieren gehen, das war Aristoteles. Er kam mit dem Ergebnis raus, dass die Fehlerquellen von zweierlei Art sind. Entweder man macht Fehler auf der sprachlichen Ebene. Ein Beispiel war, ja, ist erst nach Aristoteles so richtig handfest angeboten worden. Die Griechen hatten keine Anführungszeichen. Also, die haben das anders umschrieben, wenn zitiert wurde. Aber das Problem gab es und dann hieß das Beispiel, was du sprichst, was du sagst, geht durch deinen Mund. Ja? Nun sagst du Wagen. Also geht ein Wagen durch deinen Mund. Und alle freuen sich, großes Gelächter über solche dumme Sachen. Aber da spielen natürlich Anführungszeichen eine Rolle. So, das wäre ein Beispiel für einen durch Missbrauch sprachlicher Mittel entstandenen Trugschluss. Es gibt aber auch semantisch bedingte Trugschlüsse. Die Lügner-Antinomie ist das Standardbeispiel. Aristoteles behalf sich damit, dass er dieses Beispiel gar nicht ernst nahm. Er sagte, das ist so wie bei dunkelhäutigen Menschen, deren Augen sind trotzdem weiß. Und also der Augapfel. Nicht? Und das mache kein Problem. Aber okay, das ist die Rolle der Trugschlüsse. Nur sie haben die beiden Ebenen, sprachliches Zeichen und was es bedeutet. Da haben die Stoiker, also hat Chrysipp angeknüpft und hat gemeint, also die Dialektik befasse sich mit dem Bezeichnenden und dem Bezeichneten. Schön griffig erklärt. Eine Weile später hießen dieselben Gebiete so, über die Stimme und die Lekta. Das war nicht nur Wortpolitik, sondern da wurde ein Wissenschaftszweig verschoben. Die Logik oder die Dialektik kriegte statt zweier Teilgebiete zwei neue Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt über die Stimme, das war die Leistung des Diogenes von Babylon, der ist in Rom aufgetreten. Die Athener hatten eine Stadt überfallen und die Stadt Oropos und da ordentlich durcheinander gemacht. Und dann haben die Leute von Oropos sich in Rom beschwert. Daraufhin wurde Athen bestraft und kriegte eine saftige Strafe auferlegt. Die konnten oder wollten oder beides die Athener nicht bezahlen. Und dann haben sie in der Not ihre Philosophentruppe gebeten, Leute, ihr müsst politisch aktiv werden, ihr müsst nach Rom fahren und da, egal wie, aber ihr müsst erreichen, dass die Strafe erlassen wird. Und das haben die dann auch gemacht, das war die berühmte Philosophengesandtschaft im Jahr 155 vor Christus. Die haben argumentiert, lieber römischer Senat, ihr wollt ja die Welt regieren, ihr wollt das auch konsistent machen. Also haltet euch bitte an eure Regeln. Wenn ihr die Athener bestraft, dann müsst ihr euch selber auch zensieren. In welche Kasse zahlt ihr ein? Ja, also die Strafe wurde erlassen. Und der Diogenes von Babylon war, als er da als Chef der Stoiker mit unterwegs war, da war er 85 etwa. Und es war noch der Chef der Akademie und der Chef des Peripatos, also der Nachfolger von Aristoteles, dabei. Und die haben also einen sehr überzeugenden Auftritt in Athen, Rom hingelegt. Und da hat man noch über 100 Jahre von geredet. Das war für Rom wichtig auf der juristischen Ebene. Da kam der lange Atem her für eine Rechtsreform. Und da kam also für die Wissenschaftsentwicklung war es deshalb wichtig, weil der besagte Diogenes die stoische Physik in eine Sprachtheorie derart umsetzte, dass er sagte, dann kommt die Bedeutung, also in den Schall beim Sprechen, kommt die durch die Luftröhre irgendwie aus der Lunge und dann muss der Verstand in der Gegend des Herzens sitzen. Denn von den Vorstellungen sollen ja die sprachlichen Bedeutungen bestimmt werden. Und das war ein älteres stoisches Argument. Beim Diogenes kriegt das eine wissenschaftliche Form. Nicht so wichtig wie, war dieses Argument, als vielmehr die Sprachtheorie, die der Mann damit verbunden hat. Daraus wurde, wie erkläre ich aus den lautlichen Zeichen oder von den lautlichen Zeichen aus den Zusammenhang mit dem Verstand, und das heißt verständige und vernünftige Rede. Und wenn ich den Zusammenhang habe, habe ich eigentlich eine angemessene Sprachtheorie. Dieser Gedankenstrang ist die Grundlage unserer heutigen Grammatikbücher, immer noch im Grunde. Fremdsprachen lernen, da brauchen Sie irgendeine Grammatik. Die ist immer noch danach aufgebaut, was der Mann zusammengestellt hat. Man hat dann also den sprachlichen Ausdruck und dann auf der Ebene können sogar sinnlose Sachen entstehen, schreibbar müssen die Sachen werden. Und dann kommt als nächstes Wortarten, man macht Deklinationen und dann irgendwann kommen die Sätze und kommt die Syntax. Das war Diogenes und das ist der Hintergrund für die Umbenennung vom Kapitel über das Bezeichnende ins Kapitel über die Stimme. So, und dann kommen wir zum Kernstück stoischer Logik, das sind die Lekta. Auch da gibt es eigentlich einen Vorspann. Da haben wir noch Diskussionsbedarf. Was sind die Lekta? Es gab da, kurz bevor Aristoteles starb, gab es einen Diodoros Kronos. Der hat dafür gesorgt, dass mit Aristoteles die Diskussionen nicht abbrachen, sondern fortgeführt wurden. Und auf drei Gebieten ist der Mann wichtig geworden für die Logik. Einmal Modalbegriffe, also möglich, notwendig und so weiter. Zweiter Punkt war Bedeutungstheorie. Also, wenn jemand redet, hat dessen sprachliche Verlautbarung eine objektive Bedeutung oder nicht. die persönliche These des Diodoros Kronos war, es gilt immer das, was jemand meint. Und eine objektive Bedeutung der Sprache beizumessen, geht nicht gut. Und diese These hat Diodor auf sehr unterhaltsame Weise unter Beweis gestellt. Er hat seine Sklaven mit Konjunktionen benannt. Dann hieß der eine Sklave und, der andere hieß oder. Dann war ein Aber da, ein Nichtsdestoweniger, ein Während, ein Weil und so weiter. Stellen Sie sich unter diesen Bedingungen einen Empfang vor. Aber servier den Sekt. Und du denkst an die Brezel. Oder was tun wir für die Antialkoholiker? Und so können Sie das durchbuchstabieren. Da sehen Sie, wie Wörter, die eigentlich von Hause aus keine gegenständliche Bedeutung haben, jetzt durch die Gegend laufen, mit Sekt ankommen und Säften und Brezeln und so weiter. So, also das war sehr unterhaltsam, musste aber auch irgendwie beantwortet werden. Und ich denke, die stoische These, dass die sprachlichen Bedeutungen Lekta seien, versucht darauf eine Antwort zu geben. Das wäre die Kernidee, die Quellen dazu sind fürchterlich. Die trage ich Ihnen hier nicht vor, da, wenn Sie noch Haare haben, kriegen Sie sich da in die Haare. Also da gibt es Konflikte aller Art, aber die Bedeutungstheorie ist die berühmte Lekton-Theorie. Und dann kommt erst der Kernbegriff stoischer Logik. Ich glaube, ich muss mal auf die Uhr gucken. Das ist Aussagentheorie, ein etwas hochgestochener Ausdruck, der ist geprägt worden von Jan Wukasiewicz, einem polnischen Logiker, der eine Weile in Polen tätig war, dann in Deutschland, in Dänemark. Nach dem Krieg ist er in Dublin gewesen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was... Ja, also hier sind die Titel von der Dialektik und deren Teilgebieten. Und dann habe ich Ihnen hier eine Themenliste zusammengestellt, was in dem Kapitel über die Lekta so steht. Da haben Sie einiges über Substrukturen von Aussagen. Sie haben eine Unterscheidung, vollständige und unvollständige Lekta, die hängt da drin. Dann gibt es verschiedene Typen vollständiger Lekta. Im Grunde steckt da eine weit ausgebaute Sprechakttheorie drin. Also, dass beobachtet wird, die Menschen handeln sprachlich auch. Also nicht nur beschreiben und distanziert, sondern man interagiert sprachlich. Und das wird hier in den nicht-assertorischen Redeformen abgearbeitet. Einerseits im Kapitel über die Bedeutungen, aber andererseits nur so halb. Man hatte keinen passenden Ort. Das heißt, die Gliederung der Dialektik, die platzt schon aus allen Nähten. Und das sind anregende Sachen in diesem ansonsten sehr drögen Stoff. Der kommt hier. Und da, mal sehen, was wir da noch nehmen. Vielleicht das hier, da haben Sie paradigmatische Syllogismen. Für Aristoteles, alle Menschen sind sterblich, alle Europäer sind Menschen, alle Europäer sind daher sterblich. Ich hoffe, ich habe das Beispiel so modelliert, dass sich niemand diskriminiert fühlen muss, zumal wenn es mit Sterblichkeit geht, man kann das ja leicht auch so machen, dass Leute sich geehrt und andere zurückgesetzt fühlen. Also so. Und da, das kann man dann ausbauen. Die besonderen Eigentümlichkeiten sind für einen solchen Grundsyllogismus, es geht im Grunde um Subjekt- und Prädikatstrukturen, die werden vorausgesetzt. Modelliert werden alle oder einige. Keiner heißt so viel wie alle nicht. Dann kann man also hier noch eine Negation reinsetzen. Und dann kann man die Form modellieren. Wenn Sie die Reihenfolge der Sätze tauschen und die Konklusion, was hinter dem Also steht, also vorne in die Prämissen holen, dann stimmt es nicht mehr. Sie sehen daraus, an der Form muss man auch dann herumdrehen und dann lässt sich auch drehen. Und zwar werden die Formen unterschieden, je nachdem, wo der Mittelbegriff steht. Das ist hier der Begriff Mensch. Der Mittelbegriff kommt nämlich in beiden Prämissen vor, aber nicht in der Schlussfolgerung. Und danach kann man das also durchmodellieren. Dann ist noch zu betrachten, wenn man solche Schlüsse hintereinander hängt, welche Regeln gelten dann? Das Paradigma eines stoischen Schlusses sieht ganz anders aus. Das ist das hier. Der Modus ponens und etwa der berühmte Wetterbericht. Nicht? Wenn es Tag ist, ist es hell. Nun ist es Tag, also ist es hell. Und davon, egal ob stoisch oder aristotelisch, sollen wir weise werden. Das passt ja auch nicht ganz. Ne? Da muss noch ein bisschen mehr her. Und jetzt also noch vielleicht noch 5 Sätze über 5 Grundsyllogismen Chrysipps. Das sind die hier. Wenn B dann Q, nun P also Q und dann der Modus Tollens, dann kommt der dritte Satz, da wird mit, hier haben Sie eine Wenn-Dann-Verknüpfung. Hier auch, hier ist ein sowohl als auch, also eine Und-Verknüpfung und die wird negiert. Das ist das Einzige, wo die stoische Logik strikt mit modernen und modernen Mitteln übersetzt werden kann, weil für das Und gilt, alles muss zutreffen, alles, was dahinter gehängt wird. Wenn nur ein Element falsch ist, ist die gesamte Aussage falsch. Solange es sich um 2 hier dreht, ist das vielleicht nicht so aufregend, aber wenn eine größere Aufzählung da ist, dann gehen die Debatten schon los. Nicht? Wenn Sie, was weiß ich, 6 Richtige im Lotto, die haben Sie erst, wenn es 6 sind, bei 5 halt noch nicht. Aber dann gibt es bereits einen kleineren Gewinn und der ist bei den Logikern nicht vorgesehen, sondern alles falsch. Ne? So, also beim Und kann man es noch schön in moderne Verhältnisse abbilden. Logikgeschichtlich interessant wird es hier, beim Entweder-Oder und hier beim Wenn-Dann. Beim Entweder-Oder verlangte Krosipp, der Oberlogiker, damals strikt einen Gegensatz. Also es darf nicht der Fall eintreten, dass beides zutreffen kann, sondern immer nur eines und auf jeden Fall eines. Das setzt voraus, dass eine Oder-Aufzählung eigentlich vollständig sein muss. Alle Möglichkeiten müssen erschöpft sein und dann stecken da inhaltliche Anforderungen drin. Nur wenn die erfüllt sind, dann gilt der vierte Grundsyllogismus des Krosipp, denn nur dann können Sie schließen, dass, wenn ein Fall vorliegt, der andere nicht vorliegen kann. Den fünften Fall, der geht auch mit schwachen Oder, wo also beides trifft zu, zugelassen wäre, wenn ich dann weiß, eins trifft nicht zu, ja gut, dann das andere. Interessant ist das hier noch, das Wenn-Dann. Was ist ein gültiger Konditional, eine Wenn-Dann-Aussage? Wenn auf dem Markt Weizen verkauft wird, ist 2 mal 2, 4. Ist das eine gültige Wenn-Dann-Aussage? Nach der materialen Implikation schon. Und da kommt unser Diodor nochmal auf. Der hat gegen Aristoteles nämlich gemeint, möglich sei nur das, was ja, irgendwann auch wirklich wird. Also eine aristotelische Möglichkeit, Sie sehen, die Kinder spielen Ball oder turnen und entdecken da ein Talent. Ja, und diese Talente werden dann lebensgeschichtlich woanders hingeführt. Werden keine Architekten, keine Maler, Malerinnen oder was sie, keine Sportler, Fußballstars, was immer. Also die Prognose oder die Chancenabschätzung stimmt nicht zusammen mit dem, was hinterher passiert. Das wäre eine aristotelische Möglichkeit, aber keine diodoreische. Und da hat Diodor sein berühmtes Meisterargument entwickelt. Das bestand im Kern darin, dass Diodor drei Aussagen formulierte. Er zeigte, die vertragen sich nicht. Man muss also eine aufgeben, mindestens, damit der Widerspruch nicht entsteht. Und dann hat er die ganze Geschichte so angelegt, dass unter den Aussagen zwei einleuchtende waren und die dritte war das Gegenteil von dem, was er für als möglich bezeichnen wollte. Jetzt zeigt er, die drei Aussagen sind unverträglich. Aussage 1 leuchtet ein, Aussage 2 leuchtet auch ein, die dritte kann dann nicht zutreffen, das war aber der Gegensatz zu seinem Modalbegriff, Möglichkeitsbegriff, also folgte der, wenn man die dritte aufgeben muss, und damit war der unüberwindliche Beweis geliefert, dass sein Begriff des Möglichen zutreffe. Daneben dran hing aber die Frage nach der Willensfreiheit, weil dieses Meisterargument implizierte, dass alles bereits festgelegt ist. Die Menschen haben keinen freien Willen. Und das war der Treibsatz hinter einer langen Diskussion, die dann startete. Und wie war das mit wenn dann? Dann kam nämlich eben der Schüler des Diodoros Kronos, Philon hieß der, der hat die berühmt-berüchtigte materiale Implikation formuliert. Das war der schwächste Begriff, den man sich fürs Wenn-Dann denken kann. Und damit konnte er das unschlagbare Argument aushebeln. Dann kam sein Lehrer, Diodor, und sagte, nee, Philon, so schnell geht's nicht. Man muss nur die Wenn-Dann-Bedingungen eine Spur verschärfen. Und schon, läuft Diodors Argument wieder. Ja, und dann kam Chrysipp, der Stoiker, und hat Sache nochmal anders angegriffen, noch einen Begriff der wahren Konditionalaussage vorgeschlagen, wieder anders. Last not least, solange man diesen Begriff fürs Oder hier hat, ein strikt ausschließendes und kein nicht zulässt, dass auch beides der Fall ist. Wenn man sagt, entweder ist es Tag oder ist es Nacht, dann geht das im näheren Umkreis des Äquators bei uns nicht mehr so. Also eine Übergangsphase ist nicht vorgesehen. Solange man das nicht hat, wo auch beides zugelassen ist, können Sie das Wenn-Dann und die Oder-Varianten nicht verknüpfen und auch nicht ineinander überführen. Da gelten keine de Morganschen Gesetze. Da sind inhaltliche Annahmen nötig für eine Wahrheitserklärung. Und da steckt der entscheidende Unterschied zur heutigen Logik. Jetzt kann ich noch lange reden, aber...
Aber Sie müssen zu mir kommen jetzt. Jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Ich darf an Hülser Fragen stellen, die in der Uni verboten wären. Deswegen fange ich jetzt direkt an. Ich habe sehr viele Fragen zu Ihrer Forschung, aber ich frage Sie das, was ich Sie nur hier fragen kann. Das erste ist, es heißt immer, Philosophieren heißt sterben lernen. Und Sie haben sich jetzt seit vielen Jahrzehnten mit der stoischen Philosophie beschäftigt, in der es ständig darum geht, dass wir sterblich sind, dass irgendwer stirbt, irgendwer hat wieder sein Kind verloren, irgendwer trauert mal wieder. Hilft das? Wird man dadurch besser im Sterben? Was ist Ihre Erfahrung?
Bevor ich die Stoiker anfing zu studieren, gar Texte zu sammeln von denen, habe ich mehrere Menschen sterben sehen und denen auch geholfen, indem ich sie gepflegt habe. Und manche sind sehr schwer gestorben, andere waren richtig groß im Sterben, die haben einen vorbildlichen Tod sozusagen geschafft. Und dann traf ich irgendwann die Stoiker und da las ich bei Seneca, wenn man erleben will, wie es mit dem Sterben ist, dann muss man sich an Sokrates halten, wenn man sich darauf vorbereiten will, Stoiker studieren. Ja, aber dann habe ich eben im Laufe von allerlei Nachdenken auch manchem nicht universitätsreifen Gedanken gelernt. Da ist in der Stoa eine nicht triviale Voraussetzung drin. Die zeigt sich erst in der Naturphilosophie und die heißt irgendwo als Lebenseinstellung, das Leben ist in Ordnung.
Das hatten Sie ja vorher schon gesagt. Ich habe dazu noch eine Frage, wenn ich darf. Das ist sozusagen eine Grundannahme, die die Stoiker alle teilen, dass die Welt in Ordnung ist. Die Modern Stoics, viele von denen sind interessanterweise Atheisten und Atheistinnen. Würden Sie sagen, das geht? Oder ist die stoische Ethik, funktioniert die eigentlich nur, wenn wir sagen, wir müssen glauben, dass die Welt vernünftig eingerichtet ist und uns nicht feindselig oder indifferent gegenübersteht? Was würden Sie sagen? Müssen wir eigentlich Theisten und Theistinnen sein, wenn wir die stoische Ethik praktizieren?
Nee, müssen wir nicht, weil die stoische Naturphilosophie die Begriffe dehnt. Was Vernunft heißt, da ist ja die Weltordnung, also die Herausforderung, sage ich mal so, wir haben Raketen herumfliegen im Weltall, die sind ja noch keine Lichtjahre weg, aber ein paar Jahre schon unterwegs und die sind bereits außerhalb vom Sonnensystem, schicken aber Signale. Als die damals geredet haben davon, waren die Sterne oder war die Milchstraße das Äußerste der Gefühle. Und wer, falls Sie Zeit und Lust haben, an den Sternberger See mal zu fahren, da gibt es einen Ort, wie heißt der? Der ist am Süden des Sternberger Sees. Fällt mir nachher wieder ein. Mit B beginnt der. Da ist jedenfalls eine kleine alte Klosterkapelle, in der ein Bild dazu ist. Das Bild stammt aus der Zeit kurz nachdem die Fernrohre, also die Optik entwickelt worden war, Linsenschleiferei war aufgekommen und dann sieht jemand durch das Fernrohr, sieht die Sterne, die sind alle der Erde nahe, das heißt im eigenen Standort und durch das Fernrohr hindurch sieht er dann, wie ganz oben weit Maria thront. Über allen Himmeln. Ja, Sie können alle religiösen Formeln durchbuchstabieren und dann sich fragen, ist das Bild fromm, ist das eine Karikatur oder was? Und als ich das gesehen habe, dann fiel mir ein, was es mit dem Unterschied von Theismus, Atheismus und so auf sich hat.
Ist bei den Stoikern ja auch nicht so klar. Die wurden ja auch lange als Atheisten beschimpft.
Naja, das macht man, redet dann vom Pantheismus, ja, ja, und sagt, das sei Atheismus. Ja, nur die Gegenprobe sieht so aus. Sie nehmen eine heutige Definition von Welt, die besteht darin, dass man Gegenstände nimmt und von jedem Gegenstand sagt, der Gegenstand ist definiert durch die Fülle der Beziehungen, die er zu anderen Gegenständen hat. Alle freuen sich, alle nicken, alle sind überzeugt. Und dann entwickeln wir dieses Weltbild hinreichend lang, bis wirklich alle fasziniert sind und nicht nur einen Anfangsgedanken haben. Und dann stellen wir die theistische Frage. Die heißt dann, wir nehmen an, ein Gott guckt sich an, was in der Welt passiert. Wäre doch eine der üblichen Gottesvorstellungen, nicht so ganz abwegig. Aber diese Gottesvorstellung führt sofort in einen zentralen Widerspruch. Denn indem Gott so von außerhalb der Welt kommt und sich anguckt, was sich da abspielt, tritt er in Beziehung zur Welt und wird die Welt definiert durch Gott und Gott durch die Welt. Und das geht nicht.
Ich habe eine letzte Frage an Sie. Was ist Ihr Lieblingszitat? Es muss aber ein stoisches sein.
Stoisches.
Was ist Ihr Lieblingszitat aus der stoischen Philosophie?
Das bringt mich nicht um.
Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum letzten Teil des heutigen Abends, der Ihnen die Möglichkeit bieten soll, Fragen an die beiden Vortragenden zu stellen. Ich möchte vielleicht beginnen mit einer Frage, die mich jetzt interessieren würde, an Sie, Frau Schrevel. Sie haben ja über die Ethik bei den Stoikern gesprochen. Ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist doch auch die Tugend und das glückselige Leben. Können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen?
Wie viel Zeit habe ich?
Zwei, drei Stunden. Ja, ungefähr.
Das sind natürlich die zwei ganz zentralen Begriffe der stoischen Philosophie. Vielleicht, um das zu verknüpfen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Tugend ist ein Zustand von charakterlicher Perfektion. Also, wenn wir tugendhaft sind, ist unser Charakter perfekt. Wann ist das der Fall, den Stoikern zufolge? Wenn wir keine Emotionen mehr haben. Das tritt nämlich dann ein, wenn wir Wissen haben. Dann haben wir keine Meinungen mehr und dann haben wir keine Emotionen mehr. Wenn wir Wissen haben darüber, wie die Welt wirklich ist, dann sind wir charakterlich perfekt. Dann haben wir keine Meinungen mehr, dann haben wir keine Emotionen mehr. Da müsste man jetzt sehr viel darüber sprechen, ob das ein attraktives Ideal ist und ob wir den Stoikern glauben, dass allein darin das glückliche Leben besteht. Das glauben die nämlich. Also sobald wir diesen Zustand erreicht haben, dass wir wissen, keine Meinungen mehr haben, keine Emotionen mehr haben, dann ist unser Leben glücklich. Und darüber könnten wir jetzt noch den ganzen Abend diskutieren, ob das attraktiv ist und was sie genau meinen. Aber das ist das, was sie sagen. Ja.
Und ist diese Befreiung von Emotionen möglich nur durch Wissen oder braucht es nicht einfach Übung? Es gibt ja dieses Buch von Pierre Hadot, der die Übung sehr stark gemacht hat, gerade am Beispiel von Marc Aurel auch, quasi, dass diese die Erreichung der Affektlosigkeit eigentlich eingeübt werden muss.
Die Stoiker würden vielleicht sagen, Wissen ist Übungssache, also wir müssen das Wissen einüben. Und das Interessante ist, also Hadot ist ja auch herausgefordert worden von John Cooper, also diese Übungen, das ist sozusagen ein spätes Phänomen. Die frühen Stoiker, da ist es noch nicht so nachvollziehbar, dass die auch diese Übungen empfohlen haben. Aber Übungen sind vielleicht nicht so schlecht, um Wissen einzuüben, um diese Haltung einzuüben. Also ich würde sagen, es schließt sich nicht so aus. Zum Beispiel können wir ja wissen, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem rauchen. Das Beispiel funktioniert übrigens nicht mehr, weil die Studierenden alle nicht mehr rauchen. Zu meiner Zeit hat es noch funktioniert. Also man kann wissen, Rauchen ist schädlich und trotzdem rauchen. Und dann würde Sokrates sagen und würden die Stoiker sagen, das ist offenbar kein Wissen. Es ist offenbar noch nicht so gefestigt, dass wir wirklich von Wissen sprechen können. Es ist irgendwie so eine Auffassung, wo ich denke, es ist wahrscheinlich schon wahr, aber sobald ich rauche, denke ich in dem Moment offenbar nicht, dass es wirklich schädlich ist. Und dieses Wissen lässt sich vielleicht einüben. Also vielleicht kann ich das so oft wiederholen und so viel, das ist die Grundlage all dieser endlich Nichtraucherbücher, ich kann so viel darüber dann studieren, dass es irgendwann wirklich zu Wissen wird. Und dann höre ich auf zu rauchen. Das ist zumindest die Auffassung der Stoiker. Also wenn, sobald wir es wirklich wissen, handeln wir dementsprechend.
Wenn man diese Tugend versteht als Befreiung von Affekten, möglicherweise zur Erreichung einer möglichst starken Autonomie, also sich völlig unabhängig machen von anderen, um sich selbst zu stärken, gerade in Krisenzeiten. Man könnte man glauben, dass die stoische Philosophie eine sehr selbstbezogene, egoistische Richtung hat, aber auf der anderen Seite, es gibt ja sehr, wird ja in stoischen Lehren, etwa bei Marco Aurel, gerade auch die Verantwortung für andere, die Pflicht, das die Gemeinschaft, das Staatswesen ganz stark artikuliert. Also wäre das ein Missverständnis, wenn man das sagen würde.
Dass die Stoiker egoistisch
ja,
sind?
Ja, dass das eigentlich eine Philosophie des Egoismus, des Selbstbezugs ist.
Also ich finde, ja. es ist eine heikle Frage. Ich würde sagen, es stimmt schon ein bisschen.
Schon.
Würde ich schon sagen. Also wir haben, das Thema war ja Philosophie für Krisenzeiten. Und klar, in Krisenzeiten ist es sehr nützlich, wenn wir unsere Emotionen kontrollieren können, wenn wir möglichst autonom sind. Das heißt, unabhängig von der Welt außerhalb unserer selbst. Es ist sehr bequem, würde ich sagen. Aber und dafür, das ist sozusagen die große Stärke der stoischen Philosophie, sie wappnet uns dafür emotional, uns eine innere Burg zu bauen, wie das Pierre Hadot eben betont, also das ist ein Zitat von Marc Aurel, diese innere Burg zu beziehen. Aber ich würde sagen, ja, das ist etwas, was für die Leute vor allem bequem ist, die nicht am stärksten von den Krisen betroffen sind. Ja. Und die anderen sind darauf angewiesen, dass wir die Verhältnisse verändern. Also diese Reflexion, diese Einübung, das hilft nur manchen von uns. Diejenigen, die am stärksten leiden, die brauchen Leute, die sich für politische Veränderungen einsetzen. Und ich würde jetzt nicht auf die Stoiker zählen.
Da sind die Epikureer besser.
Das glaube ich auch. Ja.
Ein anderer wichtiger Begriff bei der Stoa, vielleicht noch zum Schluss noch, wäre der Kosmos, der Kosmopolitismus. Also ja. Man ist Bürger gewissermaßen von zwei Welten, einerseits dieser kosmischen Welt, dieses vernünftigen Naturganzen, aber auf der anderen Seite auch Bürger eines Staatswesens, aber doch ganz wichtig und für unsere Zeit doch auch noch wichtig wäre eben diese Vorstellung, dass alle Menschen gleich sind, insofern sie vernunftbegabt sind und eben dieser stoischen Lehre zugänglich.
Das ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung der stoischen Ethik,
dass
wir das wirklich verstehen, dass wir alle Bürger der Welt sind.
Der Welt sind.
Gleichermaßen. Wir sehen das ja, dass es sehr schwierig ist. Und ich glaube tatsächlich auch für jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, das Schwierigste überhaupt zu verstehen, dass wir alle die Bürger der Welt sind. Gleichermaßen.
Ja. Ja, meine Damen und Herren,
die Stoiker hätten wahrscheinlich keine Gleichberechtigungsthese daraus gemacht. Denn Epiktet war Sklave. Der hat von den Schlägen, die er eingesteckt hat, sogar eine Lähmung davon getragen. Aber der Mann war so lebendig in der Rede. Da kam die römische Oberschicht später zu ihm nach, ja, es heute ja Albanien, wo er seine Schule aufgemacht hat, weil, wer war das, Kaiser Domitian, der hat die Philosophen alle verbannt. Na gut, dann übers Meer, dann kamen die Römer eben dahin. Nicht. Aber es waren freigelassene Sklave und eben kein Gleicher unter nur Gleichen.
Ja.
Und die Idee ist relativ, ja, als Idee alt, aber sie umzusetzen, da haben die Epikureer, wie gerade angedeutet, mehr Praxis entwickelt, weil die Epikureer lebten in kleinen Kommunitäten oder nicht so ganz kleinen, aber da galt Gleichberechtigung. Epikur verlangte von den Leuten in der Kommunität, die über die Grundsätze dieser Gemeinschaft nachdachten, dass die Ergebnisse für jeden verständlich waren. Fürs Küchenpersonal, für die Schreinerei, für die Toilettenputzertruppe, für alle gleich. Und diese Anforderung, Verständlichkeit für jedermann zu verlangen und daraus Methode zu machen, das war ein Kriterium dafür, also sogar ein Wahrheitskriterium bei Epikur. Und da kamen die Stoiker nicht so mit, die hatten bei den elementaren Überzeugungen, da konnten die nur sagen, alle Fehler sind gleich, sie sind nicht das Wahre.
Gut, ich möchte jetzt die Diskussion öffnen und bitte Sie um Wortmeldungen, bitte. Ich weiß nicht, will da jemand was darauf antworten?
Ja, also das ist eine ja, sehr bekannte Epikur-Interpretation, sie ist aber nicht unbedingt zwingend, weil Epikur eine, der hat auch einen Begriff von Gerechtigkeit entwickelt. Und das war, den Gerechtigkeitsbegriff zu entwerfen, war in der damaligen Gesellschaftstheorie und Staatstheorie und Tugendlehre zentral. Weil die Kardinaltugenden einander hinter sich herziehen. Wenn die Gerechtigkeit da ist, sind auch die anderen Tugenden da. Und wenn Weisheit da ist und wenn Klugheit da ist und so. Also Epikur hat da eigene Vorstellungen entwickelt und die raten nicht ab, sondern fordern im Gegensatz dazu heraus, sich in ein Gemeinwesen auch aktiv einzubringen, sodass der Grund, aus dem Epikur empfohlen hat, sich von Staatsgeschäften fernzuhalten, wie soll ich sagen, den kennen wir heute auch. Zum Geschäft eines Politikers gehört, dass an seinem Stuhl gesägt wird und dass er nicht mehr als 40% seiner Energie darauf verwenden muss, denn wenn es mehr wird, kommt von der politischen Gegenseite der Einwand, du hast keine Zeit mehr, dich deinen Aufgaben zu widmen, und dann verliert er sein Amt deswegen. Also diese Konfliktlage scheint diejenige gewesen zu sein, deretwegen Epikur von den Staatsgeschäften abgeraten hat. Wenn, ja.
Ja, Sie haben eine Frage gehabt? Ja, bitte.
Ich habe gerade zwei, drei Angehörige auf ihren letzten Lebenszügen begleiten dürfen. Und die kommen jetzt zur Sache. Ein Mann ist beinahe vergessen worden, nämlich der gesagt hat von sich, ich trage alles, was ich brauche, immer bei mir. Ich zitiere nur zwei seiner Gedichte. Das erste sagt er, wir Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und treiben viele Künste und kommen weit weg vom Ziel. Drei Punkte sind es. Lasst uns dies Ziel schauen. Er sagt, Herr, aber das können wir untereinander auch. Lasst uns dies Ziel schauen. Auf nichts Vergängliches bauen. Der Eitelkeit will fliehen und quickle Welle will Kinder sein. Das zweite Gedicht.
Na bitte, könnten Sie eine Frage stellen, keine Gedichte rezitieren.
Danke sehr.
Bitte, noch da hinten war noch eine Frage, bitte. Ja, bitte.
Ich hätte eine Frage, die eher zum Vortrag passt und habe kein Co-Referat. Mir finde es sehr interessant, die Verbindung von Emotion, Meinung und dann Wissen im Tugendbereich. Spannend ist für mich, da muss ja irgendwo ein Transformationspunkt sein von Meinung zu Wissen. Und wo ist das Kriterium der Stoa für Wissen? Kann ich nicht einfach sagen, plötzlich ist da Wissen. Was ist dieses Wissen?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank. Wirklich nicht einfach zu beantworten. Also dazu müsste man die gesamte stoische Erkenntnistheorie erklären. Aber der Wissensbegriff der Stoiker ist sehr anspruchsvoll. Also wir würden ja sagen, ich weiß, wie spät es ist. Und die Stoiker würden sagen, das ist auf keinen Fall Wissen. Wissen haben wir, Wissen ist, wie ich vorher gesagt habe, Tugend. Der Zustand der charakterlichen Perfektion. Und diesen Zustand haben wir erreicht, wenn wir nur noch Überzeugungen haben, die verlässlich wahr sind. Bei allen Dingen, wo wir uns nicht ganz sicher sind, müssen wir uns enthalten. Das ist unglaublich schwer. Es reicht auch nicht, wenn Sie jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt einfach keine Meinung mehr, ich glaube gar nichts mehr, ich denke nur noch irgendwas, was wirklich völlig unstrittig wahr ist, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 2 ist 4, alles andere lasse ich hinter mir und glaube ich nicht mehr dran. So ist es nicht. Und das werden Sie merken bei der nächsten Emotion, die Sie haben. Dass Sie dann offenbar eine Meinung haben.
Wer oder was entscheidet dann, was Wissen ist?
Wissen ist der Zustand, wenn Sie nur noch Erkenntnisse haben. Das bedeutet, Sie müssen sich so trainieren, dass Sie wirklich nur noch die Überzeugungen für wahr halten, die ganz verlässlich wahr sind. Ein Beispiel, das Epiktet sagt, nennt es, zu glauben, ist es Tag, wenn wirklich Tag ist. Von derselben Gewissheit müssen alle Überzeugungen sein, die Sie haben. Dann haben Sie den Zustand des Wissens erreicht und das ist extrem selten. Seltener als der Vogel 5 und so weiter. Also es kommt fast nie vor Ein Beispiel für einen Menschen, der diesen Zustand erreicht hat, ist einigen Stoikern zufolge Sokrates. Gerade nicht jemand, der von sich behauptet, er ist allwissend, wenn er irgendwie bei Wer wird Millionär oder was, also er wäre nicht angetreten wahrscheinlich. Er weiß nicht, hat nicht alle Informationen, er hat nicht Wikipedia in seinem Kopf, sondern er ist ein Beispiel für eine Person, die, wenn sie sich nicht sicher ist, sich der Meinung enthält. Und das ist eine hohe Kunst. Also das, dann hat man Wissen erreicht, wenn man diese Haltung erfolgreich eingeübt hat. Dass man nur noch die Überzeugungen für sich beansprucht, die, von denen man felsenfest überzeugt sein kann, sozusagen. Also die verlässlich, die hundertprozentig wahr sind.
Ja.
Sie haben das Raucherbeispiel erwähnt.
Ja.
Ist das Stoa?
Nee, es gab also kein Tabak in Griechenland.
Das ist mir schon klar. Ich kann transponieren.
Genau.
Ja. Aber die Frage ist, schließt stoisches Wissen diese Handlungskompetenz zwingend ein? Das heißt, wenn ich etwas weiß, dann muss ich so handeln. Ist das zwingend?
Das ist sokratisch, oder? Niemand handelt unfreiwillig schlecht.
Das ist Sokrates. Aber an der Stelle sind die Stoiker aus dem Schneider. Denn die Stoiker haben kein einziges Beispiel vorgeführt, wo man sagen könnte, da haben wir einen Fall von Wissen. Die haben von ihren Autoritäten, den verschiedenen Schulleitern, nie gesagt, das seien Weise. Die waren ziemlich ähnlich mit Weisen. Aber so knallhart zu sagen, doch dem spreche ich die Autorität zu, das war nicht. Und das heißt weiter, die haben immer nur eine Richtschnur angeboten, an der man sich bitte schön entlanghangeln möge, um Aussicht auf Weisheit und Glück, auf Wissen zu haben, und haben das Ideal ausbuchstabiert. Und ich meine, die haben, das war ja auch eine Frage, was hielten die von Übungsgesichtspunkten? Die haben fast eine Art Lehrsatz daraus gemacht, lange Jahre zu sagen, alle Fehler sind gleich. Es macht keinen Unterschied, ob ich in einer Pfütze ertrinke oder im Meer. Allemal fehlt mir die Luft. Und so sterbe ich dann. Ja, also alle Fehler sind gleich, hieß genau das. Ja. Und dass eben Abstufungen irrelevant sind, solange man nicht, ja, alle Richtigen im Lotto hat.
Bitte.
Ich möchte Sie fragen, was...
Frau Schriefel.
Mich.
Frau Schriefel.
Über einen von mir jetzt beanstandenden Widerspruch, wenn diese Formulierung stimmt, dass sie von der Stoa und nicht später erfunden wurde, dann... Ich habe sie nirgends bei der Stoa gefunden. Ich bin ein Stoa-Fan. Mhm. Also, dass Emotionen Meinungen sind, das stimmt einfach nicht. Und zwar deswegen, weil Emotionen sind immer das Primäre. Wenn ich also mit einem Ereignis konfrontiert bin, mit einer Wahrnehmung, dann reagiere ich automatisch und sofort. Die berühmte Spontaneität von Kant, also das primäre ist die Wahrnehmung und die Reaktion darauf, die hängt dann von meiner Meinung ab.
Also die Stoiker sprechen darüber, ja, tatsächlich. Die Stoiker sprechen über diese spontanen Reaktionen und es gibt interessante Beispiele darüber. Eben das auf eine, was ist dieses Beispiel mit der Schifffahrt auch? Ist irgendwie, das Schiff kommt in Seenot und ein Stoiker ist auch auf dem Schiff. Haben Sie mir diese Anekdote erzählt? Erzählen Sie sie.
Ja, ich habe das ja eben eingeflochten. Ja. Nicht? Das bringt mich nicht um, sagt er, und damit stellte er sich selber ruhig. Aber das zugrunde liegende Problem sehen Sie ganz richtig. Das ist nämlich, wie analysiere ich mich selbst? Und da hat der Stoiker eine Patentlösung. Ich formuliere die mal so, dass man es mit Mühe nachvollziehen kann. Wir befinden uns im Sprachunterricht und den kriegen ja auch die Kinder. Und es dauert eine Weile, bis die gepflegt reden können. Und der Locus Classicus, also die einschlägige Textstelle in den alten Dokumenten, die dann sagt, wo die Vernunft um sich schlägt, im Erziehungsprogramm sagen, haben wir ja nichts für den Übergang von Unvernunft nach Vernunft, sondern wenn die Vernunft fertig ist, dann kommt alles vom Verstand. Und die Textstelle dafür steht bei Varro. Solange die Kinder keine ordentlichen Sätze bauen können, solange reden die nicht im Sinne Chrysipps. Aber wenn sie das können, wenn sie wissen, wohin jedes Wort gehört, dann ist okay. Normalerweise tritt der Fall mit dem 14. Lebensjahr ein, dann verlangen wir es von den Kindern. 2 7 Jahreseinheiten und dann bist du erwachsen genug, um für deine Rede einzustehen. Einigermaßen harmlos ist das formuliert, wegen der 7 Jahresperioden, die wir heute nicht mehr so einhalten, durch unsere Kitas und so wird also Bildung für viel früher zum Programm erhoben. Und weil wir die Übergangsphasen in einer ganz anderen Weise ernst nehmen, aber die anthropologische Grundfrage heißt trotzdem, was würden wir sagen, das aus uns herauskommt und triebgesteuert sei, will für einen Stoiker heißen, nicht vom Verstand ausgeht oder beanspruchen wir, wie das ein Stoiker eigentlich tut, dass der Verstand alles durchdringt oder die Vernunft und dann uns derart prägt, dass keine Fehler mehr unterlaufen.
Die Anekdote mit dem Schiff, die ich noch im Sinn hatte, war eben, ein Schiff gerät in Seenot, ein Stoiker ist dabei und die anderen haben alle nichts Besseres zu tun, als den Stoiker zu beobachten, um zu gucken, ob der Angst hat. Natürlich erbleicht der und so weiter, aber er erklärt danach, das war nur mein Körper. Ich habe natürlich gewusst, dass ich hier nicht in einer schlechten und bedrohlichen Situation bin. Das heißt, die Stoiker erkennen an, dass es unwillkürliche körperliche Reaktionen gibt. Wenn es zum Beispiel einen lauten Knall gibt, dann erschrecken wir körperlich sozusagen. Das erkennen sie an und das nennen sie Propateia, also das sind die Reaktionen, die noch vor den Emotionen in uns hervorgerufen werden und die zählen aber nicht als Emotion. Vielleicht ist es ein Trick der Stoiker, um zu sagen, das zählt dann nicht, wenn man erbleicht oder zuckt oder schwitzt. Vielleicht ist das ein Trick, aber ich wollte nur sagen, diese Klasse von Reaktionen, die haben die Stoiker in ihrer Theorie auch bearbeitet.
Mary, du hast eine Frage gehabt?
Ja, ich wollte noch zurück, also vorletzte Frage oder Antwort. Iris, Sie sagten, es gibt eigentlich keine Stelle, die besagt, dass es einen Menschen gab, der eben dieses Wissen hat oder diese Tugend hat. Heißt es, dass diese Gelassenheit, die man eigentlich immer mit der Stoa verbindet, die ist eigentlich nur legendär, weil das gibt es auch gar nicht.
Ist es nicht interessant, dass die stoische Philosophie so erfolgreich ist und so beliebt und mit einem Ideal arbeitet, das so schwer ist? Ich finde das unglaublich interessant.
Ja, eben, oder? Ja. Also es gibt es. Das gibt es eigentlich nicht. Eben, da haben wir vorhin Bücher gesehen, die da heißt mit Gelassenheit durchs Leben und so weiter. Und führt das immer auf die Stoa zurück.
Klar.
Aber eigentlich.
Dass es sehr schwer ist, heißt nicht, dass wir es nicht versuchen sollten. Ich glaube, das müsste man antworten. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den Sie hingewiesen haben. Dass das so attraktiv ist für so viele Menschen, wenn es so schwer ist.
An der Stelle ist vielleicht nochmal ein Hinweis auf Epikur angebracht. Denn die Stoiker, wenn Sie die beiden Philosophentraditionen vergleichen, dann ist Epikur derjenige, der sagt, ja Leute, die Welt ist ein Zufallsunternehmen. Überall Atome, die stellen eine Verbindung her, welche wieder auseinanderfällt. Jede Ordnung muss sich selber entwickeln. Entwickelt ihre eigene Kraft oder auch nicht, irgendwann vergeht die Kraft. Wo haben die Menschen also Orientierungsmöglichkeiten? Nur im Rahmen dessen, was sie als eigene Ordnung entwerfen. Deswegen, so Epikur, ist die Schmerzfreiheit die Leitidee, der man entlang marschiert, aber da muss man dann lernen, was ist Schmerz, also Hunger zum Beispiel ist ein Schmerz oder Durst, und dann lernt man auch, dass es da ein Auf und Ab im Leben regelmäßig dazugehört. Und dann gibt es Stimmungsbewegungen, die gehören auch dazu, aber alle Gefühle sind zugelassen. Das ist Epikur. Während die Stoiker eher sagen würden, Unempfindlichkeit. Ja, wie war das? Die einen lehren Ataraxie, die anderen Apatheia. Nicht? Und das eine ist Meeresstille und das andere ist, wenn es wogt, muss ich schnell wieder platt kriegen.
Da war noch eine Frage, bitte.
Meine Frage wäre bezüglich zu Ihrer vorherigen Aussage gewesen. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass Stoizismus in politischer Hinsicht kein erstrebenswertes Ideal wäre. Meine Frage dazu wäre aber, weil so wie ich den Stoizismus kennengelernt habe, ist es eigentlich die höchste Form von Selbstverantwortung und Selbstdisziplin. Dementsprechend wollte ich dann fragen, wie das dann eigentlich nicht vorteilhaft auch in einer politischen Position haben zu können.
Ja.
Auf jeden Fall, ich glaube, Sie haben mich verstanden.
Also, ist Ihre Frage, wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die Stoiker sind?
Stoa
als Staatsform.
In der Politik halt hätte, weil die Aussage war ja, dass da quasi das Miteinander drunter leiden würde.
Das glaube ich übrigens auch nicht. Und die Stoiker denken tatsächlich, dass wir soziale Verantwortung übernehmen sollen. Die glauben, ein idealer Stoiker hat eine Familie zum Beispiel. und engagiert sich auch politisch. Die Historiker waren immer ganz nah an den Machtzentren ihrer Zeit. Das ist total interessant. Was ich sagen wollte vorher ist, diese Haltung, die vor allem darauf zielt, dass wir ein Höchstmaß an Autonomie erwerben und so weiter, dass die Kritik, dass uns das unpolitisch macht, ich glaube, die ist nicht ganz unberechtigt. Ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, eben mit allen möglichen Umständen möglichst gut zurechtzukommen, ob ich jetzt Sklave bin oder in was für einer Position auch immer ich im Leben stehe, das ist der Vorwurf, den ich teilweise berechtigt finde, macht uns unpolitisch oder die motiviert uns jedenfalls nicht dazu, für politische Veränderungen zu kämpfen. Das ist ein Standardvorwurf, den dann manche sagen, das ist ein banaler Vorwurf, langweilig. Ich glaube, dass da was dran ist. Es ist sozusagen eine Philosophie, die uns sehr viel zu bieten hat, wenn wir an unseren persönlichen Problemen arbeiten wollen. Das ist die große Stärke, die die Stoa hat. Wenn wir jetzt versuchen wollen, unsere Welt gerechter zu machen oder zum Beispiel gleichberechtigter zu machen, glaube ich, dass es bessere Philosophenschulen gibt. So. Also ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich fände es toll, wenn unsere Politikerinnen und Politiker zum Beispiel vielleicht sich mehr schulen würden. Ja, aber ich glaube, ja, eine soziale Bewegung, die startet man wahrscheinlich nicht mit den Stoikern.
Roger? Das ist eine Frage, Roger. Ja, bitte.
Und zwar folgende Idee bezieht sich auch auf sozusagen diese Kernthese der stoischen Ethik, soweit ich jetzt hier im Vortrag das entnehmen konnte, dass die als Arbeit an den Einstellungen, also dass ich sozusagen meine negativen Emotionen in positive Gelassenheit formuliere. Ist das etwas, das als Leitidee nur an mich selber geht? Insofern, als ich auch den anderen dazu verhelfen soll, oder soll ich mich eher den anderen gegenüber zurückhalten und sagen, jeder soll selber klarkommen und versuchen, diese Arbeit an den Einstellungen für sich selber ins Werk zu setzen.
Da gibt es eine Anekdote bei Epiktet, darf ich das beantworten?
Ja, ja, ja.
Da kommt jemand zu Epiktet und sagt, ich habe ständig Probleme mit meinem Bruder, der ist so sauer auf mich. Wie kann ich ihm erklären, dass er Unrecht hat? Und dann sagt Epiktet, schick deinen Bruder zu mir, dir habe ich nichts zu sagen über seine Gefühle. Ich glaube, die Ansage ist total klar, wir können nur unsere eigenen Emotionen bearbeiten. Wir können, und das steht auch im Zentrum vieler Fragmente bei und vieler kleiner Aphorismen bei Epiktet und bei Marc Aurel, wir können unsere Einstellung zu anderen Menschen sehr gut ändern, aber diese anderen Menschen nicht. Das ist sozusagen die Einsicht, dass wir das nicht können. Okay. Vielleicht, ja, Sie können Ihnen ein Buch schenken, aber dann...
Weil sonst bringe ich sozusagen die Ordnung, die Welt darstellt, wieder in Unordnung.
Sind die Stoiker Missionare?
In some sense, yes. Die Stoiker haben in der Neuzeit eigentlich die Ideologie des absoluten Staates zur Verfügung gestellt, also des Absolutismus. Aber bitte, die Philosophen saßen in den Niederlanden. Der Absolutismus lebte in Frankreich. Und wenn die Franzosen, vertreten durch den König, einluden, komm doch zu uns, dann bist du direkt da, wo dein Wirkungsfeld ist, dann sagte der neustoische Philosoph, lieber nicht. Also, er prägt mit seinem Denken eine Welt, die durch die Französische Revolution abgeräumt worden ist. Und in dieser Welt gilt als Rahmenregel, wir sitzen alle im selben Boot. Der Spruch kommt daher, weil alle im selben Boot sitzen, nimmt man auf die anderen alle Rücksicht und sorgt dafür, dass der Kapitän es schon richtig machen wird. Und also vor allem auch stimmungsmäßig keinen Aufstand und keine Unruhe und auch wenn sich Nervosität breit macht und so. Aber da liegt schon eine politische Mission drin, nämlich eine Solidarität aller miteinander sich ausbreiten zu lassen. Aber bitteschön, irgendjemand muss das Ruder führen oder wenn wir Bergsteigen machen, mehrere Kapitäne, mehrere Bergführer, viele Köche verderben den Brei. Also das ist die Regel, die immer mitläuft. Und die macht für eine Veranstaltung, wie wir sie hier haben, auch ein Problem. Das kann man ruhig offen so sagen. Sie legen da mit der Frage den Finger auf eine wunde Stelle, die sehr zentral ist. Und weil die zentral ist, betrifft sie die aktuelle Bewegung. Was will dieser höchstmoderne Stoizismus, das können Sie analog für andere Philosopheme fragen, was will der? Jetzt versuchen wir hier einen seriösen Vortrag zu machen. Also heißt die Frage auch, was willst du? Wo steckt dein Interesse, also ihres und meins, an den Stoikern? Und dann müssen wir eigentlich die Konfliktlagen, die wir selber damit haben, genauer explizieren. Darauf zielt Ihre Frage eigentlich hin und darauf müssten wir eigentlich hier eine seriöse Antwort geben. Da haben wir Probleme mit, weil wir da selber rumtasten oder wir haben etwas angedeutet oder wir haben ein Rollenproblem, weil die Antwort darauf zu geben, nicht mehr unbedingt innerstoisch gegeben werden kann. Jedenfalls in der Antike oder wenn Sie unsere Quellen, die wir haben, daraufhin abfragen, können Sie das Problem gleich thematisieren, denn die Stoiker, die Philosophengesandtschaft, wo sie also den römischen Senat dazu gebracht haben, die Geldstrafe zu erlassen. Die war groß. Ich weiß nicht, was das heute in Millionen oder in Peanuts oder was immer wäre. Die Leute, die mussten ja in Rom Überzeugungsarbeit dann leisten. Was sie gemacht haben, bevor sie beim Senat waren, war auf dem Forum Probevorträge, philosophische Vorträge zu halten. Und die haben die Leute beeindruckt. Das war der Grund, weswegen man über 100 Jahre wirklich davon geredet hat, dass je nachdem, wie man zählt, kommt man auch auf 300 Jahre. Und ich denke, da spielte das eine Rolle, weil die Gegner der Stoiker, Cicero war einer davon, der hat dann gesagt, sagt mal Leute, ihr redet immer so ideal. Ihr redet vom Weisen, könnt kein Beispiel nennen. Ihr macht die Rhetorik schlecht. Und wenn ihr sie nicht schlecht macht, sondern, ja, vorhin habe ich ein Bildchen gehabt, sie an die philosophische Kandare legt, dann wird sie logisch so moderiert, dass man bei euch, also bei in der stoischen Rhetorikschule, eher das Schweigen lernt als zu reden. Und das ist ja alles nicht gut. Also die Übung braucht irgendwo ihren Respekt. Die Römer haben die Frage sehr direkt gestellt und die haben auch eine Antwort gekriegt. Im griechischen Sprachraum stellte sich die Frage auch, und ab wann, ich glaube Hierokles war der Erste, wo also auf diese Übungsperspektiven wohlwollend überhaupt ein Wort verwendet wurde. In den Quellen taucht das, also in der Long-Sedley-Sammlung, muss man mal gucken, ich glaube im Paragraph, der hat also viele Paragraphen, und ja, von 73 Paragraphen im Paragraph 68 oder so, da kommt die Frage nach der Übung. Da zeigen die mit relativ späten Stoa-Fragmenten, auf welche Weise die Stoiker dann da anfingen, Rücksicht drauf zu nehmen. Und dann findet man auch nicht mehr so viele Belege oder ordentlich vertretene Belege für die These, alle Fehler sind gleich.
Ja, ich glaube, danke. Ich glaube, nach 2 Stunden ist es Zeit, dass wir den Abend die Veranstaltung abschließen. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es so einfach mit der Übernahme der stoischen Philosophie in unsere Zeit nicht ist, wie die zahlreichen Ratgeber, die sich auf die Stoa beziehen, behaupten. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Schriefel, Herr Hülser, sehr herzlich für Ihre hochinteressanten Ausführungen und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr großes Interesse, für Ihre hochinteressanten Fragen und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Danke.
Vielen, vielen Dank.
Ich habe ein Lebenswerk.